Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Gründer und Direktor der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Schönen guten Tag und willkommen im Studio.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir grüßen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Stunde Radio zu den Themen des Tages. Und ich freue mich über die unterschiedlichsten Expertisen, die Ralf Füchs mitbringt heute. Dieser Mann hat zum Beispiel schon mal eine Ampelkoalition aus der Taufe gehoben. Bisschen ist es her. Das war noch eine Zeit, Herr Füchs, da hat man keine Selfies gemacht, oder?
Nee, das war noch vor der Smartphone, sagen Area. Und es war natürlich nur so in diesem Mini-Stadtstaat Bremen, aber eine sehr interessante Erfahrung, die dann etwas unglücklich endete. Die Ampel flog uns nämlich ein halbes Jahr vor Ende der Legislatur um die Uhren.
Heute soll es ja noch nicht direkt losgehen, aber heute soll ein erster großer Schritt gemacht sein in Berlin bei den Ampelverhandlungen. Wir sprechen drüber, aber erstmal, und in gewisser Weise passt das, über die Frage, ob gerade eigentlich überhaupt irgendjemand regiert und handelt in Sachen Corona. Ich sag vorsichtshalber nochmal für alle das Datum. Heute ist der 10. November 2021 und nicht etwa November 2020, denn das Verwirrende, das wir ja gerade erleben, dass wir zum Beispiel sehr ähnliche Schlagzeilen haben, wie vor einem Jahr. Corona-Infektionszahlen schießen in die Höhe, die Sorge um die Kapazitäten auf den Intensivstationen, die ist auch wieder da. Das Wort Lockdown macht sogar schon wieder die Runde. Herr Füchs, ist dieses Land gefangen in der Dauer-Corona-Schleife?
Das sieht ja fast so aus, wobei das Drama ist ja, dass das keine neue Erfahrung jetzt mehr ist. Ja, und
selbst das
man
nicht
eigentlich erwarten könnte, dass wir aus diesen anderthalb, zwei Jahren, in denen wir uns jetzt bereits mit der Pandemie herumquälen, Lektionen ziehen, dass wir daraus lernen können. Und das ist, glaube ich, der verheerende Eindruck, dass wir jetzt in diese vierte Welle genauso hineinstolpern wie in die erste oder zweite, dass dieser Mangel an Voraussicht, an die Konzeptlosigkeit von Bund und Ländern, die Langsamkeit, mit der wir auf Entwicklungen reagieren, ich glaube, das ist so neben den ganzen gesundheitlichen Dramen, die sich da abspielen, wenn sich jeden Tag 30.000 und mehr Menschen neu infizieren. Das hat auch eine politische Schlagseite.
Eine politische Schlagzeile, die von den politisch Handelnden sogar selbst benannt werden. Wir hatten heute Morgen im Deutschlandfunk den frisch gekürten Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Henrik Füst, im Interview. Und der hat das folgendermaßen beschrieben.
Das Virus wartet nicht, bis sich eine Regierung gebildet hat. Das sehen wir an den extrem steigenden Zahlen. Es wäre gut, wenn wir in ein Boot kommen, denn es ist für die ganze politische Klasse nicht gut, wenn am Ende die Menschen den Eindruck haben, die einen regieren nicht mehr, die anderen noch nicht. Corona regiert, das wäre nicht gut.
Also das sagt Henrik Füst, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Nachfolger von Armin Laschet. Hat das jetzt vor allem darauf bezogen, dass wir irgendwie auch gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen sind, was die Regierungstätigkeit angeht. Ist da was dran?
Ja, sicher mit Blick auf den Bund, obwohl wir haben ja immer noch eine geschäftsführende Regierung, die, sagen wir, mit allen Rechten und Pflichten im Amt ist. Sie muss sich natürlich ihre Mehrheiten im Bundestag besorgen und mit der nächsten Koalition sich arrangieren. Aber ich meine, in den Ländern haben wir eine Kontinuität von Politik. Die Länder haben weitgehende Kompetenzen in der Gesundheitspolitik und der Pandemiebekämpfung. Die könnten auch schneller handeln, als sie es tun. Aber es ist schon richtig, dass dieser Eindruck eines Vakuums jetzt in einer sehr kritischen Situation im Bund, das können wir uns nicht leisten. Das schlägt zurück auf die Zweifel an der Handlungsfähigkeit der Demokratie.
Wobei ich mich auch manchmal frage, ob wir da vor allem auch ein Darstellungsproblem haben in der deutschen Politik. Denn wir haben ja die erwähnte Ampel, die ja noch gar nicht regiert, die sich ja aber schon zusammengerauft hat und gestern angekündigt hat, wie sie jetzt in dieser Phase reagieren will. Beispielsweise durch die Einführung von 3G am Arbeitsplatz. Da soll es noch im Laufe dieser Woche einen Gesetzentwurf geben, der dann in der nächsten Woche beschlossen werden kann. Sie haben es erwähnt, die Bundesländer, die ja auch Entscheidungen getroffen haben. Ist es am Ende ein Problem der Übersichtlichkeit. Ich mache mal die Vergleichspauschale auf. Gestern Abend hat Emmanuel Macron, der französische Präsident, in Frankreich nicht nur entschieden, sondern auch direkt zum Volk gesprochen. Ich habe so den Eindruck, wir haben da entweder keine gute Kommunikation oder wenn, dann ist es vor allem so eine vielstimmige.
Na gut, das ist natürlich eine Begleiterscheinung des Föderalismus. Ja, wir haben kein zentralistisches System mit einem Präsidenten, der mit weitreichenden politischen Vollmachten ausgestattet ist. Unser demokratisches System funktioniert anders. Das setzt mehr an Koordination voraus zwischen Bund und Ländern. Aber dafür gab es ja bereits die Institutionen, die jetzt eingeschlafen sind mit der Bund-Länder-Konferenz.
Darf ich
und
da
es gibt
noch mal,
auch in der Sache ja. ein Problem. Ja, wenn die Impfzentren wurden viel zu früh zugemacht, ja, und werden jetzt viel zu langsam wieder aufgemacht, wo es drauf ankommt, die dritte Impfung zu forcieren, die Booster-Impfung. Ja, wir haben 15 Millionen Leute, glaube ich, die bis Ende dieses Jahres praktisch aus dem Impfschutz herausfallen, weil sie schon länger als 6 Monate geimpft sind. Und wir haben, glaube ich, erst 2 oder 3 Millionen, die diese dritte Impfung bekommen haben. Also wir werden die Zahl der Leute, die nicht mehr geschützt sind, wird wachsen. Und das ist ein politisches Versäumnis.
Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man mit diesem Versäumnis umgeht. Sie haben gerade schon die Ministerpräsidentenkonferenz angesprochen. Ich persönlich halte ja diesen Ampelansatz, der da gewählt ist, der sagt, nein, lass uns das wieder parlamentarisieren, diese Corona-Politik, halte ich für sinnvoller als diese MPKs, die ja, wir erinnern uns, ja auch nicht unbedingt glücklich gemacht haben.
Ja, dass die Entscheidungen letztlich in die Parlamente müssen, ist ja richtig, aber sie brauchen in dieser Situation wegen unseres föderalen Systems eine sehr intensive Bund-Länder-Koordination.
Brauchen wir die? Weil ich meine, man könnte ja auch sagen, es sind sehr unterschiedliche Situationen. Wir haben das schon von Ihnen regierte Bremen und schon häufig erwähnte Bremen, das ganz vorbildlich hohe Impfquoten hat, wenig Probleme. Wir haben Bayern, wir haben Sachsen, also ganz unterschiedliche Situationen. Das wurde auch zeitweise immer als die große Chance des Föderalismus dargestellt, dass wir dann auch unterschiedlich reagieren.
Aber der Vorschlag jetzt aus der Ampelkoalition in Spe, eine 3G-Regelung, um Arbeitsplatz einzuführen, das muss meines Erachtens bundesweit eingeführt werden. Das finde ich richtig. Also zu sagen, für alle Beschäftigte gilt entweder geimpft, genesen oder sie müssen einen aktuellen Test vorweisen. In Italien ist das bereits eingeführt worden. Das ist eine so weitreichende Maßnahme, dass sie meines Erachtens bundesweit eingeführt werden muss.
Ralf Füchs, Sie haben viele Jahre die Heinrich-Böll-Stiftung geleitet. Sie haben 2017 gemeinsam mit Ihrer Frau, der Grünen-Politikerin Marie-Luise Beck, das Zentrum Liberale Moderne gegründet, eine Denkfabrik mit besonderer Expertise, unter anderem auch zu Belarus. Ein Land, ein Präsident, muss man vielleicht vor allem sagen, Lukaschenko, der die EU gerade da angreift, wo sie am schwächsten ist, nämlich in der Glaubwürdigkeit ihrer Grenze und ihrer Flüchtlingspolitik. Seit Tagen sehen wir die Eskalation an der Grenze zu Polen, Flüchtlinge, die zum Beispiel auch in dieser Nacht wieder versucht haben, die Grenze zu durchbrechen, um in die EU reinzukommen. Was sagen Sie, Herr Füchs, was schadet der EU am Ende mehr, wenn sie die Grenze dicht hält oder wenn sie sich humanitär zeigt und sich öffnet?
Das geht natürlich ans Eingemachte. Da streiten sich Herz und Verstand. Das Herz sagt, es muss unbedingt und schnell eine humanitäre Lösung gefunden werden für die wahrscheinlich Tausende, 2.000, 3.000, vielleicht sogar schon mehr Flüchtlinge, die seit zum Teil schon Tagen in dieser Grenzregion feststecken, bei schlechtem Wetter, Kälte, ohne medizinische Versorgung, zum Teil ohne Nahrungsmittel. Und gleichzeitig ist klar, das ist ein politischer Konflikt. Da versucht ein Diktator, die Konflikte innerhalb der EU anzuheizen und auch Polen als Nachbarland zu destabilisieren. Ja, die politische Instrumentalisierung von Flüchtlingen als Waffe, das kann man nicht akzeptieren. Das kann die EU nicht hinnehmen. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, einerseits tatsächlich gegen dieses Manöver zu sagen, wir sichern die europäische Außengrenze und gleichzeitig müssen Wege gefunden werden, wie Flüchtlinge auf legalem Weg Asyl beantragen können und ein rechtsförmiges Verfahren bekommen können. Wie das genau aussieht, das müsste jetzt dringend zwischen der Europäischen Union und Polen beraten werden. Und zwar wirklich dringend, weil die Situation eskaliert jeden Tag.
Wenn wir nochmal kurz bei der Frage Lukaschenko und diesem Druck bleiben. Wir haben ja das schon vor einiger Zeit sehen können. Da hatte Präsident Erdogan in der Türkei etwas Ähnliches versucht an der Grenze zu Griechenland. Und damals die noch relativ frische EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ja gemeinsam auch mit der griechischen Regierung ganz klar gesagt, die Grenze ist dicht, sie bleibt zu, hat diesen Begriff der Speerspitze verwandt mit Blick auf Griechenland, damals in der Tat viel kritisiert. Aber ist das dann jetzt auch erstmal die Linie, wo Sie sagen, damit Lukaschenko dieses Spiel nicht spielen kann, nicht erfolgreich spielen kann, muss dieses Signal ganz klar sein?
Also eine unkontrollierte Grenzöffnung, das können wir nicht machen. Da gibt es übrigens auch keinen Rechtsanspruch. Ja, es gibt keinen Rechtsanspruch auf Grenzübertritt. Das praktiziert die Bundesrepublik übrigens genauso. Ja, wir überwachen etwa die Grenze zu Tschechien. Wir haben die Drittstaatenregelung eingeführt. Also wir sitzen da nicht auf einem moralisch hohen Ross gegenüber Polen. Und man muss auch klar sehen, dass Lukaschenko handelt da gar nicht nur in eigener Machtvollkommenheit. Der hat sich vorgestern mit Putin getroffen. Da gab es eine offizielle Erklärung. Die beiden hätten über die Situation an der belarussisch-polnischen Grenze geredet. Der russische Außenminister Lavrov hat gestern gesagt, Belarus sollte finanziell dafür entschädigt werden, dass sie Flüchtlinge von der Grenze weghalten, nachdem sie sie erst ins Land geholt haben. Also das ist auch ein Spiel, an dem Russland beteiligt ist. Insofern kann man das nicht auf die humanitäre Dimension reduzieren, aber gleichzeitig müssen wir dafür einen Weg finden. Entweder diese Flüchtlinge müssen in den europäischen Konsulaten in Minsk Anträge stellen können, oder man muss Möglichkeiten finden, sie tatsächlich kontrolliert in Auffangzentren auf polnischem Terrain aufzunehmen und dort Verfahren durchzuführen, mit der Option, sie auch wieder zurückzuschicken in ihre Herkunftsländer. Ich habe da den Stein der Weisen nicht in der Tasche, aber dazu muss es jetzt eine sehr schnelle Verständigung innerhalb der Europäischen Union geben, sonst werden die Risse in der EU noch tiefer, die es ja sowieso gegenüber Polen schon gibt.
Den Stein der Weisen hat sicherlich niemand und trotzdem werden natürlich auch verantwortliche Politiker an dieser Stelle immer wieder befragt. Nils Schmid, der SPD-Außenpolitiker, hat sich auch geäußert, ähnlich wie Sie auch in der Frage, was das im Verhältnis zu Belarus und Lukaschenko bedeutet, aber hat auch eine konkrete Lösungsidee, die liegt allerdings außerhalb der EU.
Das ist ein kriminelles Spiel, was da getrieben wird und das hat mehr mit außenpolitischer Erpressung zu tun als mit tatsächlicher Notlage. Es kann nicht sein, dass wir uns einfach nur unter Druck setzen lassen und die Grenzen aufmachen, sondern wir brauchen dazu geregelte Verfahren, indem wir sagen, diese Verfahren werden an der Grenze gemacht. Es gibt ja Überlegungen, mit Nachbarländern wie der Ukraine darüber zu reden, dass sie dort vorübergehend aufgenommen werden und dann die Verfahren dort abgewickelt werden. Dann können wir deutlich machen, dass nicht automatisch jeder Flüchtling in die EU reinkommt.
Also die Idee von Nils Schmid, dem SPD-Außenpolitiker.
Ich kenne den Vorschlag und für mich ist das so ein bisschen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Die Ukraine hat genug eigene Probleme mit den Binnenflüchtlingen aus dem Donbass. Das sind auch 1,5 oder 2 Millionen Leute, die da vor dem Krieg fliehen mussten. Ich glaube nicht, dass wir unser Problem auf Drittstaaten überwälzen können, die wir dann zu einer Art Pufferstaat machen zwischen.
Ich meine, es wäre nicht das erste Mal, dass die EU genau das probiert. Es gibt genau diesen Deal mit der Türkei, der allerdings sozusagen noch weitergeht, wenn man sagt, man will eigentlich gar nicht erst, dass sie überhaupt kommen. Es gab diese Idee immer mit Libyen noch unter Gaddafi.
Ja, jetzt rächt sich, dass wir auch hier eigentlich eine sehr kurzatmige Politik machen. Ja, nach 2015 gab es ja viele Diskussionen und Absichtserklärungen, dass man Kontingente aufmachen muss für Arbeitsmigration, auch für humanitäre sagen, Einwanderung aus diesen großen Krisen- und Kriegsregionen, dass die EU an ihren Außengrenzen Zentren aufbauen muss, in denen reguläre Asylverfahren durchgeführt werden können. Das ist alles nicht passiert. Ja, und jetzt ist man wieder in einer, ich würde sagen, willkürlich herbeigeführten Krisensituation. Das ist ja nicht so, dass jetzt ein akutes humanitäres Problem auftreten würde, sondern Lukaschenka führt das bewusst herbei, Flugverbindungen nach Istanbul, nach Pakistan, in den Mittleren Osten sind verdoppelt worden, sollen weiter ausgebaut werden. Das ist ein richtiges strategisches Manöver, eine Art hybrider Kriegführung, bei der die Flüchtlinge instrumentalisiert werden.
Wobei man natürlich auch sagen muss leider, dass der Wunsch aus diesen Ländern, vor allem Afghanistan, aber auch aus dem Irak wegzukommen, natürlich wirklich da vorhanden ist.
Ja klar, also aber dafür muss man sozusagen reguläre und geordnete Verfahren und Wege finden.
Aber wie ehrlich muss man dann auch in der deutschen Politik sein? Da wird ja jetzt natürlich mal wieder nach der europäischen Lösung gerufen, wie so häufig auch nach Verteilschüsseln und dergleichen mehr. De facto, und wir hören es ja auch an den Sprechchören, wollen fast alle Menschen nach Deutschland. Und deswegen kann ich dann manchmal auch europäische Mitgliedstaaten verstehen, die sagen, euer Problem, die wollen zu euch, dann nehmt sie oder nehmt sie nicht.
Ja, das ist natürlich auch wieder zu einfach. Also erstens gibt es kein Recht auf Flucht in ein bestimmtes Land im europäischen Rechtsraum. Und die Lebensbedingungen in Skandinavien oder in Benelux sind jetzt nicht unzumutbar. Also dass die EU, ich würde sagen, als Coalition of the Willing, man wird da keinen Konsens der 27 hinkriegen, sondern wir bräuchten eine Gruppe von Staaten, die bereit sind, jetzt Flüchtlingskontingente aufzunehmen. Und viele Städte sind ja auch dazu bereit, wenn sie die entsprechenden Finanzhilfen bekommen.
Was tun? Wie umgehen mit der Flüchtlingslage an der EU-Grenze? Diesmal weit im Osten. Diese Frage, die wird uns sicherlich weiter beschäftigen.
Gar nicht so weit im Osten. 2 Flugstunden von uns entfernt.
Ja, das war. Sie wird uns weiter beschäftigen, diese Frage. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank bis hierhin an Ralf Füchs. Da gibt es eine Gerechtigkeitsfrage, die jetzt in höchster Instanz verhandelt wird, nämlich beim Bundessozialgericht. Warum wird einer Frau die künstliche Befruchtung bezahlt von der Krankenkasse, wenn ihr Partner ein Mann ist? Und warum wird es einer Frau nicht bezahlt, wenn ihr Partner eine Partnerin ist, also wenn es sich um ein lesbisches Paar handelt? Ein solches hat geklagt, so viel kann ich Ihnen schon mal erzählen. Alles andere weiß meine Kollegin Heike Bredol. Um was geht's da genau?
Genau, es klagt eine in gleichgeschlechtlicher Ehe lebende und an einer Fruchtbarkeitsstörung leidende Frau aus Hamburg. Sie möchte von der Krankenkasse die anteiligen Kosten einer Kinderwunschbehandlung erstattet bekommen. Und ihr geht es um die Gleichbehandlung mit heterosexuellen Paaren mit Fruchtbarkeitsproblemen, die unter bestimmten Voraussetzungen ja 50% der Kosten einer Kinderwunschbehandlung von der Krankenkasse erstattet bekommen.
Ich meine, die Tatsache, dass es jetzt vom Bundessozialgericht liegt, sagt, dass sie vorher offenbar diesen Wunsch nicht erfüllt bekommen hat. Wie sind denn die Chancen der Frau?
Genau, sie ist vor 2 Gerichten, vom Sozialgericht und vom Landessozialgericht gescheitert. Denn im Moment muss eine Kinderwunschbehandlung nur von den Krankenkassen bezuschusst werden, wenn Ei- und Samenzellen des Paares verwendet werden. Also wenn beide Partner auch die biologischen Eltern des Kindes sind. Also immer wenn eine Samenspende nötig ist, gibt es keinen Zuschuss. Insofern trifft die Regelung eben auch heterosexuelle Ehepaare, bei denen der Mann keine zur Zeugung geeigneten Samen produziert.
Ralf Füchs, wenn ich das jetzt so höre, dann klingt es nach dieser Begründung auf einmal nicht mehr nach Ungerechtigkeit. Aber irgendwie ist es doch eine.
Jedenfalls nicht nach einer spezifischen Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren, sondern nach einem Relikt des besonderen Schutzes der Ehe als Verbindung von Mann und Frau. Und darüber sind wir eigentlich schon hinaus. Also wenn wir die gleichgeschlechtliche Ehe anerkennen, was ich richtig finde, dann sollte man auch die Gleichstellung konsequent auf alle weiteren Rechtsgebiete ausdehnen. Also auch diese Frage der künstlichen Befruchtung gleich regeln.
Also das heißt in der Konsequenz, die biologische Elternschaft alleine kann da nicht das Kriterium sein.
Nein, sondern entscheidend ist ja die soziale Elternschaft. Ja, ob ein Paar Gewähr bietet für eine kinderfreundliche Umgebung. Und gute Elternschaft hängt nicht von der biologischen Abstammung ab.
Mhm. Biologische Elternschaft, soziale haben Sie gerade genannt. Es gibt die rechtliche, das kann ja manchmal auch noch, weil es eine andere Dimension sein. Heike, du hast ein bisschen herumtelefoniert auch bei Verbänden, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Wie ist denn da so der Diskussionsstand?
Ja, zum Beispiel das Regenbogen-Familienzentrum in Berlin sagt eben auch, dass der Vergleich zwischen hetero- und homosexuellen Paaren hinkt, weil es eben nicht dieselbe Situation ist. Und das ist, sie empfinden es als ungerecht, dass eben einige Paare, vor allem gleichgeschlechtliche Paare, von der Familiengründung ausgeschlossen werden, eben weil sie eine Kinderwunschbehandlung nicht bezahlen können. Und es gibt eben weitere Punkte, nicht alle Kinderwunschkliniken behandeln überhaupt lesbische Paare und auch nicht alle Samenbanken akzeptieren gleichgeschlechtliche Paare. Vor allem im ländlichen Raum ist das oft noch gar nicht so einfach, da überhaupt medizinische Unterstützung zu bekommen. Und als diskriminierend gegenüber Heteropaaren finden Regenbogenfamilien auch, dass eben die Co-Mutter das Kind ihrer Partnerin, auch wenn sie verheiratet sind, in einem aufwendigen Verfahren adoptieren muss. Und bei Hetero-Ehepaaren reicht es, wenn der Vater das Kind anerkennt, auch wenn es mit Hilfe einer Samenspende gezeugt wurde, er also definitiv nicht der biologische Vater ist.
Okay, also da ist eine gewisse Liste an Dingen, die noch abgearbeitet werden könnte und müsste auch möglicherweise unter rechtlichen Gesichtspunkten, Herr Füchs, denn das ist ja dann wiederum das Problem für Gerichte, wenn sie natürlich auf der Grundlage bestehender Rechte und Gesetze entscheiden muss, dass dann so eine Entscheidung herauskommt. Denn nochmal anders gedacht, wenn man das jetzt auflösen würde, würde das natürlich auch für heterosexuelle Paare bedeuten, dass dann, wenn der Mann nicht zeugungsfähig ist, dass dann eine Samenspende auch entsprechend berücksichtigt werden könnte.
Das ist ja der Kern der Sache, sagen der Abschied von diesem Privileg der biologischen Elternschaft. Mhm. Dass nur die Samenspende des Ehemanns sagen, bezuschusst wird von der Gemeinschaft und nicht eine Befruchtung durch jemand Drittes. Mhm. Ja, und ja.
Es gibt ja sozusagen schon Ausnahmen, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und in Berlin können homosexuelle weibliche Paare schon Zuschüsse für die künstliche Befruchtung beantragen, wenn eine medizinische Indikation vorliegt. Die machen natürlich diese Ausnahme eben, um nicht Tür und Tor zu öffnen für alle, die jetzt, also deswegen müssen sozusagen auch lesbische Paare eine medizinische Indikation vorlegen, was ja auf eine gewisse Weise auch absurd ist.
Mhm. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Feld. Ich habe eine kleine Befürchtung, dass die Krankenkassen am Ende dann sagen, wisst ihr was, wir zahlen das einfach grundsätzlich gar nicht mehr für niemanden. Das ist auf jeden Fall auch eine Gleichbehandlung, aber ich weiß nicht, ob man sich damit durchsetzen kann. Heike Bredul, auf jeden Fall vielen Dank an dieser Stelle für die Information zu diesem Fall, der heute wahrscheinlich auch noch vom Bundessozialgerichtshof nicht nur verhandelt, sondern auch entschieden wird, wann muss eine Krankenkasse zahlen für die künstliche Befruchtung. Wir schauen weiter auf die Themen des Tages. Die Welt ist in Glasgow versammelt, um das Klima zu retten. Die Welt schaut auf Glasgow, ob es den Staaten der Welt und ihren Führern gelingt. Und es gibt da so einen Generalverdacht. Und den hat keine schöner formuliert als Klimaaktivistin Greta Thunberg.
Bla bla bla, climate neutral, bla bla bla. This is all we hear from our so-called leaders.
Bla bla. Ralf Füchs, lange Chef der Grünen, nahen Heinrich-Böll-Stiftung, früher auch mal Umweltsenator in Bremen. Was sagen Sie, kriegt Glasgow mehr hin als bla bla?
Ja gut, das ist die Rolle von Greta Thunberg. Wenn man die bisherigen Ergebnisse der Konferenz analysiert, dann ist das schon sehr viel mehr als bla bla. Ja, zum Beispiel die Staatenallianz, die sich jetzt gebildet hat mit mehr als 105 Regierungen für eine Reduzierung der Methanemissionen minus 30% bis 2030, ein Feld, was bisher gar nicht geregelt war, oder die Initiative für einen Stopp der Abholzung der Wälder, zu der auch Brasilien interessanterweise gehört und Indonesien, also sehr waldreiche Länder, oder die Vereinbarung zum Ausstieg aus der Finanzierung von Kohlekraftwerken durch wohlhabende Industriestaaten. China hat das ja auch schon im Vorfeld angekündigt. Das sind schon Schritte in die richtige Richtung. Also man könnte sagen, die Karawane bewegt sich schon in die richtige Richtung, aber eben doch viel zu langsam.
Genau. Sie liefern das Aber jetzt schon an der Stelle, dass ich hier natürlich auch mit verschiedensten Argumenten einspeisen könnte und sei es nur, dass ich eine Zahl nenne, 2,4 Grad. Das wurde ja ausgerechnet, stand jetzt von den Versprechungen der Staaten. Das sind ja noch nicht mal die Dinge, die wirklich umgesetzt sind. Nur die Versprechungen, da landen wir bei 2,4 Grad. Das ist fast ein Grad mehr als die anvisierten 1,5.
Ja, es ist aber schon deutlich weniger, als wir noch bei Paris waren, ja, bei den Absichtserklärungen, die damals abgegeben worden sind. Das ist eben ein sehr zäher Prozess, der da stattfindet. Ich meine, jedes Zehntelgrad weniger an globaler Erwärmung ist gut, ja, reduziert nochmal das Unheil, was damit sagen, einhergeht. Aber klar ist auch, wir brauchen noch einen richtig großen Sprung, um auf möglichst nahen 1,5 Grad zu kommen. Und da gibt es einen entscheidenden Hinderungsgrund. Wenn man analysiert, warum bewegen sich eigentlich die Staaten da so langsam, ja, trotz aller wissenschaftlichen Erkenntnisse, trotz aller Bekenntnisse auch der Regierung, trotz aller Appelle, dann muss man zu dem nüchternen Ergebnis kommen, dass für die übergroße Mehrzahl der Staaten es ein Primat für wirtschaftliches Wachstum gibt. Daran lässt niemand rütteln, schon gar nicht die Entwicklungsländer mit Milliarden von Menschen, die noch in Armut leben und einer wachsenden Weltbevölkerung. Das heißt, man muss Antworten finden, wie man Klimaneutralität und ökonomisches Wachstum unter einen Hut bringt. Und das heißt Entkopplung. Ja, wir müssen. Das ist eigentlich der entscheidende Schritt, die Entkopplung von wirtschaftlicher Wertschöpfung und Naturverbrauch.
Aber so richtig glauben die, um die es da jetzt gerade geht, allen voran Indien und China, aber auch viele Länder sozusagen in ähnlicher ökonomischer Entwicklungssituation, die ja eher so die Grundhaltung haben, lasst uns erst nochmal bitte nach vorne springen, auf die alte klassische Manier und dann fangen wir auch an. Im Prinzip Kopieren des europäischen Modells. Wir werden erstmal reich. Und dann bauen wir um.
Ja, das würde tatsächlich in die Klimahölle führen. Ja, eine nachholende Entwicklung der Entwicklungs- und Schwellenländer auf Grundlage fossiler Energien. Tatsächlich ist die Situation aber schon sehr viel gemischter, sagen wir so. Wenn man etwa China betrachtet, China ist der weltgrößte Emittent von Treibhausgasemissionen, mehr als 30%. Die verbrauchen mehr als 50% der Kohle global. Die sind gegenwärtig dabei, wohl 200 neue Kohlekraftwerke zu bauen. Das sind natürlich alles desaströse sagen Botschaften. Es ist auch kein Zufall, dass Xi Jinping nicht in Glasgow sagen ist. Aber gleichzeitig sind sie bereits heute Weltmeister in Solar- und Windenergie. Sie treiben Elektromobilität voran. Und unsere Aufgabe als Europäische Union und auch als Bundesrepublik, wir sind ein integriertes Industrieland mit einem hohen technologischen Know-how, ist eben die Technologien zu entwickeln, ob das Wasserstoff ist oder Energiespeicher, Elektromobilität, klimaneutrale Chemie, Produktion, die dann anschlussfähig sind für die Länder, in denen die Wachstumsdynamik sich global abspielt.
Willkommen jetzt zur Ampel, meine Damen und Herren. Die drei Parteien, die fleißig verhandeln und heute Abend 18 Uhr in erster Runde fertig sein wollen. Die 22 Arbeitsgruppen müssen dann bei den Chefs, also den Generalsekretären von SPD, Grünen und FDP, ihre Ergebnisse vorlegen. Maximal 5 Seiten, bitte. Wir wissen ja bisher eigentlich nichts. Ich ahne, dass mein heutiger Gast mit seinen guten Drähten in die Grüne Partei wahrscheinlich mehr weiß und trotzdem hier schweigen wird. Oder, Ralf Füchs?
Na, ein bisschen mehr vielleicht, aber klar, aus dem Nähkästchen kann man jetzt nicht plaudern, zumal das alles noch unter Vorbehalt steht.
Okay. Ey, wir haben ja anfangs drüber gesprochen, Sie haben Anfang der 90er Jahre eine erste Ampelkoalition verhandelt in Bremen. Kleiner Rückblick in die Geschichte der Bundesrepublik. Da gab es ja dann auf einmal auf Landesebene 2 Ampeln, eine in Bremen und eine in Brandenburg. Mhm. Sie waren da Umweltsenator und haben dann die FDP so sehr geärgert, dass die das Ganze eben noch vor der Wahl auseinander haben brechen lassen. Offenbar ist es ja jetzt ein bisschen andersrum in diesen Verhandlungen. Da ärgert die FDP ihre Grünen so sehr, gerade in Klimafragen, dass man sich ja jetzt fast schon fragen muss, könnte das kommen, dass dieser Moment kommt, dass Robert Habeck irgendwann vor die Hauptstadtpresse tritt und in die Kamera so einen Satz sagt wie, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren?
Ja, natürlich kann man diesen Notausstieg niemals komplett ausschließen, sonst macht man sich ja völlig, sagen, erpressbar. Aber ich halte das für extrem unwahrscheinlich. Also keiner von diesen dreien kann jetzt eigentlich sich umdrehen und sagen, tut uns leid, war alles nix. Ja, sie sind zum Erfolg verdammt, zumal es auch gar keine plausible politische Alternative gibt.
Ja, aber wenn Sie sagen, zum Erfolg verdammt, ist ja die Frage, was ist Erfolg? Erfolg, dass man überhaupt eine Regierung zustande kriegt im klassischen Kompromissmodus. Und das heißt dann natürlich, ich meine, wir müssen das Wahlergebnis realistisch zur Kenntnis nehmen. Annalena Baerbock wird jetzt doch nicht Bundeskanzlerin. Heißt ja, Rücksicht nehmen auf die, die sagen, Klimaschutz anders, vielleicht auch ein bisschen langsamer, wie die FDP das will, könnte aber unterm Strich bedeuten, dass es zu unambitioniert wird.
Gemessen an dem, was notwendig ist, worüber wir gerade jetzt am Beispiel Glasgow geredet haben, muss man das befürchten, dass wir hinter dem zurückbleiben, was jetzt sein muss, wenn wir die Ziele, die ja niemand in Frage stellt, das ist ja interessant, also -65% CO2-Emissionen bis 2030, das ist extrem ambitioniert. Ja, das ist ja noch beschlossen worden von der alten großen Koalition. Aber was offen geblieben ist, ist der Weg, wie das erreichbar ist. Und da sind wir jetzt eben in der Mühe der Ebenen. Da geht es um Frage von Klimafinanzierung. Das ist ein großer Streitpunkt. Wie kann man innerhalb der Schuldenbremse die gewaltigen Investitionen, das sind alleine für den Bundeshaushalt Größenordnung zwischen 30 und 40 Milliarden pro Jahr, die dafür voraussichtlich nötig werden.
Ich merke schon,
es geht um CO2-Preis.
Ja. Herr Füchs, Sie sind ein bisschen im Kompromissmodus. Die Grünen haben im Wahlkampf immer von 50 Milliarden gesprochen. Sie sagen jetzt schon 30 bis 40 Milliarden.
Natürlich muss man, wenn man die Schuldenbremse akzeptiert, ja, muss man Finanzierungswege finden, die einigermaßen realistisch sind. Entweder durch Stärkung Eigenkapital von bundeseigenen Unternehmen, die dann entsprechende Kredite ausgeben können oder über Sonderhaushalte, die vorübergehend von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Die möglich technischen Möglichkeiten gibt es, wenn es den politischen Willen dazu gibt. Vor allem muss man sich aber auf konkrete Ziele verständigen. Ich glaube, das ist im Moment das größte Problem. Wie verbindlich und wie konkret sind die Ziele, auf die sich die Ampel verständigt, im Hinblick auf Ausbau erneuerbarer Energien, öffentlichen Verkehr, CO2-Preis, ja, Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Und da stecken die Probleme nicht nur im Verhältnis dieser drei Parteien und ihren Differenzen, sondern das sind Probleme, die in der Wirklichkeit liegen, wenn man eine komplexe Industriegesellschaft in kurzer Zeit umbauen will.
Wir werden sehen. Oder vielleicht werden wir es auch nicht sehen. Heute 18 Uhr müssen die Arbeitsgruppen Ergebnisse vorlegen, auch die Klimaarbeitsgruppe der möglichen Ampelkoalition. Aber wenn das so weitergeht mit dem Schweigegelübde in diesem Bündnis, dann werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen warten müssen. Insofern doppelt Dankeschön an Ralf Füchs, dass er zumindest mal eine Linie beschrieben hat, wo wir hin müssen.
Gerne.
Ralf Füchs, der Gründer und Direktor des Zentrums Liberale Moderne, war mein Gast in dieser Stunde im Deutschlandfunk Kultur. Und ich kann Ihnen das verraten, liebe Hörerinnen und Hörer. Er hat mir auch gerade während der Musik nicht verraten, was er aus den Koalitionsverhandlungen weiß. Ich sage trotzdem erstmal Dankeschön, dass Sie hier waren. Und gebe Ihnen gerne den Hinweis, wenn Sie mal hören wollen, was man so während der Musik bespricht in dieser Sendung, wenn Sie sowieso mal einen Einblick haben wollen, was hier immer so passiert, dann kann das möglich sein, schon morgen. Da haben wir nämlich das nächste offene Studio digital. Da können Sie sich anmelden, wenn ich mit Marc Brost, dem Politikchef der Zeit, spreche. Unter anderem natürlich auch über die Ampel deutschlandfunkkultur.de/offenes Studio. Das ist die Adresse, da finden Sie alles und können sich anmelden. Ralf Füchs, vielen Dank für heute.
Ich bedanke mich.